Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Philosophie für Zwischendurch. Ich bin wieder zurück, ist wieder eine Weile her, und ich möchte mich zuerst einmal bei euch für dieses Jahr bedanken. Für die, die mir auf Instagram folgen, ist das vielleicht nichts Neues, aber die Zahlen haben sich in 2023 noch einmal deutlich erhöht. Ich bin euch echt sehr dankbar dafür, dass ihr dieses kleine Projekt immer noch unterstützt. Hoffentlich konnte ich euch allen ein paar Dinge über die Philosophie auf den Weg geben und meine Lieblingswissenschaft etwas näher bringen. Ich will mich außerdem bei allen von euch bedanken, die mir geschrieben haben, ob per Mail, in den Kommentaren oder auf Instagram, und mir ihre Gedanken zu den jeweiligen Folgen mitgeteilt haben. Danke auch für eure Folgenvorschläge. Es tut mir leid, wenn ich noch nicht alle habe machen können, aber ihr seid nicht vergessen. Auch an alle, die bei den Abstimmungen mitgemacht und sich meine Posts angeschaut haben. Jede Interaktion mit meinem Content freut mich sehr und ist wichtig. Ein besonderer Dank geht an euch alle raus, die ihr auf meinem PayPal den ein oder anderen Euro dagelassen habt. Es werden weiterhin natürlich Folgen kommen, ich habe den Kopf voller Ideen. Wie euch aber vielleicht aufgefallen ist, ist leider der Upload-Rhythmus in diesem Jahr etwas zum Erliegen gekommen. Das liegt einfach daran, dass ich sehr viel zu tun habe momentan. Und das bei einem Philosophiestudium, ich weiß. Aber das hier ist und bleibt meine Leidenschaft und es wird immer noch eine Folge kommen, auch wenn es manchmal etwas dauern mag. Also noch einmal vielen Dank für ein tolles 2023 und auf in die heutige Folge. Heute habe ich ein vielleicht etwas kontroverseres Thema für euch, das aber auch im entferntesten Sinne mit Weihnachten als dem Fest der Liebe zusammenhängt. Ich möchte mit euch über Geschlecht reden. Besonders in der heutigen Zeit ist das ein schwieriges Thema, mit dem man wahrscheinlich vorsichtig sein sollte. Eigentlich ist es auch etwas, das vor allem in der Soziologie diskutiert wird. Der Vorteil der Philosophie ist es aber, einen etwas entfernteren Blick von außen zu haben. Und mir scheint es, dass der hier benötigt wird. Wir steigen daher nicht in irgendwelche spezifischen, aktuellen Debatten ein, sondern verschaffen uns erst einmal einen Blick über die Lage. Welche von diesen Debatten lohnt es sich überhaupt zu führen? Vielleicht reden wir bei Diskussionen über Problematiken in Bezug auf das Geschlecht immer wieder an den eigentlichen Problemen vorbei. Die Philosophie ist kein Problemlöser, aber ist in solchen Situationen immer gut dazu, ein bisschen Klarheit zu schaffen. Zumindest, wenn man es richtig macht. Da bin ich natürlich nicht fehlerfrei. Fangen wir also ganz basal an. Was ist Geschlecht? Wir können mit einem Fakt anfangen, der eigentlich die ganze Problematik schon zu Beginn aufzeigt. Das Deutsche hat einen Begriff für das Geschlecht, das Englische zwei. Wenn wir eine Person sehen, die wir als Frau bezeichnen, ist das in der populären Meinung eine Person mit bestimmten körperlichen Merkmalen wie eine Gebärmutter und bestimmten charakterlichen Assoziationen. Wir haben, zumindest gehen wir davon aus, eine ungefähre Idee davon, wie sich eine als Frau bezeichnete Person verhält und was ihre Stärken und Schwächen sein könnten. Das ist allgemein als das Geschlecht einer Person bekannt. Im Englischen gibt es die Begriffe Sex und Gender, die beide mit Aspekten unseres Geschlechtsbegriffs zusammenpassen. Sex auf der einen Seite ist das biologische Geschlecht, das bei der Geburt recht simpel im Hinblick auf die Geschlechtsorgane festgestellt wird. Der Gender hingegen ist das soziale Geschlecht, bei dem es komplizierter wird. Er umfasst all die Anforderungen und Assoziationen, die wir mit dem ein oder anderen Geschlecht verbinden. Doch bereits wenn ich ein oder anderes Geschlecht sage, gibt es wahrscheinlich schon Proteste. Wir scheinen in weiten Teilen der Welt schon sehr lange nur zwischen zwei Typen von Menschen zu unterscheiden, nämlich Männern und Frauen. Das ist unser binäres System. Und je nachdem, welche Geschlechtsausprägung jemand hat, erziehen wir diese Person auf die eine oder andere Weise. Aber wie ausschlaggebend ist es, ob jemand einen Penis oder eine Gebärmutter hat? Welche Rollenerwartungen gibt es und was genau haben sie damit zu tun? Was ist, wenn eine Person nicht zu den Rollenerwartungen passt, die ihr zugeteilt werden? Das Konzept von Geschlecht scheint weit komplizierter zu sein, als man so annehmen könnte. Fangen wir also einmal ganz weit hinten an. Was war die Sicht der antiken Griechen auf das Geschlecht? Die Gesellschaft dieser Zeit kann man in diesem Punkt nicht wirklich schönreden. Frauen waren von fast allen Berufen, dem öffentlichen Leben und der Politik zum Großteil ausgeschlossen. Da zudem Homosexualität unter Männern zu dieser Zeit sehr verbreitet war, wurde Frauen sogar ihre Rolle in der Liebe abgesprochen. Wenn wir aber auf die Philosophie schauen, sehen wir ein paar andere Perspektiven. Deshalb möchte ich mit euch über das Symposion von Platon reden, in dem es um die Liebe geht. So fügt sich alles zusammen, nicht wahr? Im Weihnachten vor 2 Jahren ging es um diesen Dialog im Hinblick auf die Liebe, Folge 13 übrigens. Heute aber wollen wir nur einen Redner betrachten, den Komödianten Aristophanes. In seinem Beitrag zur Liebe ist von 3 Geschlechtern die Rede, dem männlichen, weiblichen und androgynen. Dieses androgyne dritte Geschlecht klingt ein bisschen wie eine Neuerung, es ist aber weit weniger modern, als es klingen mag. Es ist keine Kategorie für Menschen, die sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen oder so. Androgyn sind bei den Griechen eher göttliche Gestalten oder mystische Mischwesen. Menschen wurden eigentlich nicht als androgyn bezeichnet, es sei denn, sie hatten durch einen sehr speziellen Umstand sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsmerkmale, was ja möglich ist. Wahrscheinlich wurden solche Leute aber dann auch wieder wie Fabelwesen oder Monster behandelt. Man kannte noch nicht einmal den Begriff Gender oder hatte irgendeine Vorstellung davon. Natürlich gab es bereits geschlechtsspezifische Rollen, aber dabei wurde sich weniger gedacht. Die Einteilung in Mann und Frau ist ganz stupide über die Geschlechtsmerkmale erfolgt. Gut, aber was hat es jetzt mit Aristophanes auf sich? In der Runde des Symposion, einem griechischen Trinkgelage, hält der Komödiant etwa in der Mitte seine Rede über die Liebe. Statt wie die anderen Philosophen Lobgesänge auf sie anzustimmen oder sie sonst zu analysieren, erzählt Aristophanes eine Sage über die Menschen aus alter Zeit. Sie sollen damals ganz anders ausgesehen haben als heute, mit der doppelten Anzahl an Gliedmaßen. Sie hatten 2 Köpfe, 4 Arme, 4 Beine und 4 Augen. Ebenso, als hätte man 2 Menschen aneinander geschweißt. Wenn man sich vorstellt, man würde 2 Menschen kombinieren, würde wirklich ein sehr mächtiges Wesen dabei herauskommen. Sie waren nämlich nicht nur schneller durch ihre Vielzahl an Beinen, sondern besaßen ja auch 2 Gehirne, obwohl eines schon sehr leistungsfähig ist. Ihre 4 Arme verhalfen ihnen dazu, sogar noch mehr gleichzeitig zu machen, und durch ihre doppelten Sinnesorgane konnten sie die Welt umso besser wahrnehmen. Sie kannten noch keine Fortpflanzung, denn sie waren unsterblich. Da sie über beide Geschlechtsmerkmale verfügten, waren sie darüber hinaus androgyn. So war es um diese Wesen bestellt, und da sie so mächtig waren, missachteten sie sogar die Götter und trachteten um deren Platz auf dem Olymp. Nun, wenn man die griechischen Sagen kennt, weiß man, dass es quasi vorbei für jedes Wesen ist, sobald es nicht im Sinne der Götter handelt. Und so war es auch hier. Zeus, der antike griechische Hauptgott, war sehr erzürnt über diese Entwicklung und schickte eines Tages aus lauter Wut Blitze auf die Wesen hinab. Und diese Blitze teilten sie jeweils einmal in der Mitte in 2. Danach setzte ihnen Apollon noch die Geschlechtsteile nach vorn und so entstand der Mensch, wie wir ihn heute kennen. Was war der Effekt dieser Verwandlung? Zunächst war die Macht der Kugelwesen erfolgreich halbiert. Nur noch 1 Kopf, 2 Arme und 2 Beine. Unsterblich waren sie auch nicht mehr, weil ihnen ihr androgynes Geschlecht zerteilt worden war. Aber sie hatten nicht alles verloren. Jedes Mal, wenn sich jeweils 1 Wesen mit Penis und 1 mit Vagina umklammerten, berührten sich ihre Geschlechtsteile und sorgten für eine Befriedigung und Zeugung. Danach konnten die Wesen wieder an die Arbeit gehen, ihr eigenes Leben aufbauen und den Göttern Opfer bringen. Der Mensch war quasi wieder unsterblich, ohne jedoch den Göttern zu trotzen. Eine lustige Geschichte, oder? In dem Dialog hatte sie eine etwas andere Rolle als hier in dieser Folge, aber schauen wir doch einmal, was Aristophanes Sage für das Geschlecht hergibt. Zuerst einmal sehen wir, dass hier die altbekannte binäre Geschlechtereinteilung ganz deutlich durchkommt. Früher gab es androgyne Wesen, die beide Geschlechtsteile hatten und wurden dann in Männer mit den einen Merkmalen und Frauen mit den anderen gespalten. Das ist ein Fakt, der am Tisch auch nicht weiter hinterfragt oder bestritten wird. Und so ist es auch heute noch. Je nach Geschlechtsmerkmal wird eine Person bei der Geburt den Frauen oder Männern zugeordnet. Was aber auffällt? In der Sage gibt es keine Abstufung zwischen Mann und Frau. Es wird sogar explizit erwähnt, dass beide genau die Hälfte des alten androgynen Wesens sind. Sie sind also auf einer Ebene. Es zeigt sich, dass auf einer rein biologischen Basis eine Ungleichbehandlung der Geschlechter Unsinn wäre. Natürlich werden wir uns der sozialen Ebene auch noch widmen. Während die Sage also kein Anzeichen einer Hierarchie zwischen Mann und Frau erkennen lässt, zeigt sie sehr wohl auf, wieso es den Unterschied zwischen ihnen gibt. Aufgrund ihrer Biologie. Es ist komplett notwendig, Menschen nach ihren Geschlechtsteilen zu sortieren, damit sich genau die richtigen Personen zusammentun und unseren Fortbestand sichern. Über die gesellschaftliche Ebene ist nichts gesagt, aber rein biologisch ist das notwendig. Geschlecht ist somit eine rein biologische, binäre Kategorie. Aber das sind doch eigentlich gute Neuigkeiten, oder? Warum? Naja, wenn die Geschlechterkategorie rein biologisch ist, dann muss sie uns doch gar nicht so sehr interessieren. Klar, wir brauchen sie zur Fortpflanzung, Aber es dreht sich doch nicht unser ganzes Leben darum, theoretisch. Wir haben einen Alltag, der sich doch vor allem eigenen Hobbys, der Arbeit und Freunden widmet. Gesellschaft, Wissenschaft, Politik, was brauchen wir der Fortpflanzung? Wäre es nicht eine Idee, nur immer kurz zu schauen, wer welchem Geschlecht angehört und sonst diese Einteilung fallen zu lassen? Denn sonst wären wir ja nicht anders als die anderen Tiere. Und nennt man uns nicht das vernünftige Tier? Irgendwie scheint es aber doch so zu sein, dass diese Geschlechterkategorien für uns eine Rolle spielen. Bevor wir uns weiter dem Warum zuwenden, sollten wir vielleicht erst einmal fragen, was es eigentlich mit diesen Kategorien auf sich hat. Wir haben jetzt gesagt, dass im Allgemeinen eine Trennung zwischen dem Geschlecht der Frauen und der Männer besteht. Also schauen wir uns doch einmal eines davon genauer an, in diesem Fall das der Frau. Was ist eine Frau eigentlich? Dieser Frage ist die Philosophin Simone de Beauvoir nachgegangen. Und auch für dieses Kapitel bleiben wir einmal im binären System. De Beauvoir stellt fest, dass es schon sehr lange eine klare Hierarchie zwischen Geschlechtern gibt. Und das ist eigentlich merkwürdig, oder? Denn nach der bisher gehörten Sage gibt es dafür gar kein biologisches Fundament. Dennoch ist der Begriff des Männlichen auch heute noch deutlich positiver konnotiert als der des Weiblichen. Männlichkeit beschreibt vor allem Eigenschaften wie Mut, Ehre und Stärke. Unter Weiblichkeit versteht man eher Feigheit oder Schwäche. Dieser Hintergrundgedanke durchzieht die gesamte Gesellschaft. Nicht zuletzt in der Philosophie selbst, die immer von sich behauptet, wertneutral zu sein, werden Frauen in Moralphilosophien oft ausgeschlossen oder ontologisch auf eine andere Stufe gestellt als Männer. Und auch sonst ist diese Unterscheidung überall. Bei gesellschaftlichen Normen zum Beispiel. Es ist in der Weltgeschichte noch nicht so lange her, dass Frauen überhaupt selbst arbeiten und Geld haben dürfen. Ganz zu schweigen vom Wahlrecht. Männer dagegen konnten seit der ersten Demokratie wählen. Und das ist fast 3000 Jahre her. Simone de Beauvoir fährt fort und sagt, dass diese Andersbehandlungen oft biologisch erklärt werden. So werden Beispiele aus der Tierwelt gesucht, die belegen sollen, dass Männer die moralisch besseren Menschen wären. Denken wir an Termitenköniginnen, die die männlichen Vertreter dieser Tierart unterwerfen, weibliche Spinnen, die die Männchen nach dem Geschlechtsverkehr fressen, Hündinnen, die den Hunden in der Hoffnung auf Befruchtung ewig hinterherlaufen. Oder, wenn wir es bei moralischen Unterschieden nicht belassen wollen, schauen wir auf die Stärke. Männliche Löwen haben eine Mähne, sind größer und muskulöser als die Weibchen. Während sie also jagen und Rivalenkämpfe austragen, ist es die Aufgabe der Weibchen, auf die Kinder aufzupassen und sich nur in der größten Not, wenn der männliche Löwe nicht da ist, zu verteidigen. Aus all diesen Beispielen spricht natürlich auch eine große Unkenntnis vom Tierreich. Tatsächlich jagen und kämpfen Löwinnen sehr viel mehr und härter, als man ihnen oft zugesteht. Aber das ist jetzt nicht im Mittelpunkt. Auf diese Weise werden jedenfalls gewisse gesellschaftliche Rollenverständnisse erklärt. Denn genau wie der Löwe jagt und kämpft, hieß es lange, dass nur Männer arbeiten oder in der Armee sein sollten. Wie die Löwin aber auf die Kinder aufpasst und sie verteidigt, wurden Frauen in die Rolle der Hausfrau gedrängt, um genau das zu tun. Oder es wurde behauptet, die Männer seien harte, ehrbare Arbeiter, wie eben diese männlichen Termiten, während die Frauen nichts für ihr Wohl täten und die Männer knechten würden, so wie die Königin. Nun, de Beauvoir sagt, dass solche Rechtfertigungen jeglicher Logik entbehren. Denn das Tierreich ist viel zu groß und vielfältig, um solche wilden Vergleiche zu ziehen. Wir sind doch keine Termiten oder Spinnen. Allein die Fortpflanzung, die die Trennung in Frau und Mann ja legitimiert, funktioniert bei diesen Wesen ganz anders. Bakterien vermehren sich durch Zellteilung, da gibt es schon einmal gar keine Geschlechter. Andere Tiere legen Eier, und obwohl es da auch Ei- und Samenzellen gibt, ist es nicht mit der menschlichen Fortpflanzung vergleichbar. Und was ist mit Tieren wie Seepferdchen, die ihr Geschlecht einfach wechseln können? Gut, jetzt wurden auch Löwen erwähnt, was einen zu der Frage verleiten kann, ob nicht da eine solide Basis für unsere Vorstellung von Geschlecht existiert. Denn wir als Menschen sind ja auch Säugetiere. Aber auch da sagt de Beauvoir, nein, wieso denn? Wir haben doch nicht, wenn wir eine Löwin sehen, die normative Erwartung, dass sie auf die Kinder aufpasst. Wir haben ein gewisses Verständnis dafür, dass es teilweise so läuft im Tierreich, aber wir sind doch nicht enttäuscht, wenn wir eine Löwin bei der Jagd sehen. Wir sagen ihr doch nicht, sie soll in die Küche und den Mann jagen lassen. Oder bei Hunden. Macht es für uns einen normativen Unterschied, ob wir uns eine Hündin oder einen Hund zulegen? Vielleicht auf einer praktischen Ebene. Wir wollen eher keine Hündin, weil wir nicht das Risiko haben wollen, dass sie schwanger wird und wir uns dann um die Welpen kümmern müssen. Aber ihr kauft euch doch nicht deshalb keine Hündin, weil ihr meint, dass sie moralisch schlecht wäre, oder? Das ergibt keinen Sinn. Und selbst wenn man hier noch einmal versuchen sollte, das Ganze zu rechtfertigen und einwirft, dass uns die normativen Unterschiede nur bei unserer eigenen Spezies interessieren würden, abgesehen davon, dass nur der Mensch Moral haben kann, kann man noch einmal mit unserem ersten Argument kommen. Eigentlich sollte uns das Ganze überhaupt gar nicht interessieren, denn wir sind sehr viel mehr als einfach nur unser Fortpflanzungstrieb. Aber kehren wir zu Simone de Beauvoir zurück. Das Problem mit diesen Begründungen ist auch, dass sie erst nach der Behauptung gekommen sind. Heißt, man nimmt bereits an, dass der Mann besser sei als die Frau und sucht dann Begründungen dafür. Wie wir schon von Dingen wie Gottesbeweisen wissen, das ist keine wirklich naturwissenschaftliche Methode. Eigentlich, also gar keine naturwissenschaftliche Methode. Richtige WissenschaftlerInnen fangen von Null an, ohne Annahmen, und arbeiten sich damit Argumenten nach oben. Vielleicht nicht ganz ohne Annahmen, aber die, die sie haben, sind auch jeweils so bewiesen worden. Denn klar, wenn man bereits fest davon ausgeht, dass der Mann besser als die Frau ist, findet man sicher schnell irgendwelche Beweise. Scheinbare Beweise vielmehr. Vielleicht ist bei der einen Tierart das Weibchen aggressiv oder bei der anderen zurückhaltend. Schon zieht man irgendeinen Schluss und dann kommt man irgendwann in den Zirkelschluss. Andere Belege wurden bereits als falsch zurückgewiesen. So gab es den Glauben, der Mann würde dem Kind das Gute und die Schönheit geben, während die Frau es nur austrägt. Unsinn, sagt die moderne Biologie, die weiß, wie Genetik funktioniert. Auch gab es lange den Mythos, das Weibliche wäre das passive Geschlecht und der Mann das aktive. Und beides wäre bereits in ihren Genen festgeschrieben. Komisch, jetzt wo man sich diese Gene anschauen kann, scheint es kein Anzeichen davon zu geben. Aus dem allen kann man schließen, eine Frau ist nicht durch ihre Biologie das, was sie ist. Sie wird zu einer solchen gemacht. Und genau das ist Simone de Beauvoirs berühmter Spruch. Man kommt nicht als Frau zur Welt, sondern wird dazu gemacht. Denn alle Gründe, die zur Rechtfertigung von sozialen Rollenbildern hervorgebracht werden, führen am Ende in einem Kreis auf die Gesellschaft zurück. Und so kommt man als Mensch zur Welt und wird anhand eines biologischen Merkmals unterschiedlich erzogen und erhält eine komplett künstliche gesellschaftliche Identität. Männer werden darauf gedrillt, dominant zu sein, während Frauen emotional sein sollen. Und so reproduziert sich das System, weil diese Männer und Frauen ihre Werte verinnerlichen, nach außen zeigen und auch ihren Kindern beibringen. Auf der einen Seite will man, dass das eigene Kind später dazu passt, es wird aber auch als richtig angenommen, es so oder so zu erziehen. Niemand will ja wirklich denken, dass man die ganze Zeit einem falschen Idealbild nachgestrebt hätte. Aber es ist alles eine Lüge. Es gibt keine biologische Basis. Und das bisschen, was existiert, reicht bei weitem nicht aus, diese ganzen Regeln und Normen zu rechtfertigen. Ich bzw. Simone de Beauvoir sage ja nicht, dass es keine Hormone gäbe oder keine Veranlagungen. Aber das rechtfertigt doch nicht, dass man ein Geschlecht so behandelt und eins so. So, wat nu? Was machen wir jetzt, da wir das wissen? Denn obwohl dieses System so offensichtlich brüchig ist, basiert unsere gesamte Gesellschaft darauf. Kaum jemand denkt wirklich daran, auszubrechen oder daran etwas zu verändern. Die meiste Bewegung gibt es innerhalb der Geschlechterhierarchie, vor allem mit dem Feminismus. Der Feminismus will die Rolle der Frau in diesem binären System mit der des Mannes gleichsetzen, sehr grob gesagt. Zu Recht aber, denn es hat allzu lange schon große Ungerechtigkeiten gegeben. Nach all diesen Jahren ist es endlich an der Zeit, das Geschlecht der Frauen als wenigstens gleichwertig zu dem der Männer anzusehen und zu behandeln. Schließlich hat unsere Untersuchung schon gezeigt, dass es jeden Anlass dazu gibt. Laut der Philosophin Judith Butler geht das aber nicht weit genug. Es ist natürlich gut und wichtig, dass Frauen für ihre Rechte einstehen. Doch sie tun das in einem System, das in seinem Design hat, gegen sie gerichtet zu sein. Die althergebrachte Zweiteilung der Geschlechter favorisiert seit Jahrtausenden Männer. Da ist es fast unmöglich, grundlegend etwas zu verändern. Was der Feminismus braucht, ist kein Kampf um die Rolle der Frau, sondern ein Kampf um das binäre Geschlechtersystem. Denn wenn man für sich als Frau kämpft, hat man bereits halb verloren. Man erkennt bereits die eigene Position in der Gesellschaft an, zusammen mit allen Konnotationen, die dazugehören mögen. Dabei sind Frauen viel mehr als einfach nur das. Es sind Menschen mit verschiedenen Seiten, Fähigkeiten und Eigenschaften. Im Übrigen ist es auch für Männer erniedrigend, sich einfach nur als Mann zu verstehen, denn auch sie könnten viel mehr als das sein. Diese Geschlechtsidentitäten kommen nämlich deutlich mehr von Menschenhand als bereits gedacht. Wir hatten es bereits von dieser Unterteilung, aber erst Butler macht sie richtig populär. Man redet beim Geschlecht von Sex und Gender. Wenn wir sagen, dass eine Person das Geschlecht Frau hat, verbinden wir normalerweise automatisch zwei Dinge miteinander, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Das eine ist eine biologische Kategorie, die an einer gewissen Merkmalsausprägung festgemacht wird, Das andere sind irgendwelche Rollenerwartungen, die sich der Mensch ausgedacht hat und nur sehr grob mit Vorstellungen über die Natur zusammenhängen. Dass der Gender daher menschengemacht ist, haben wir schon besprochen. Der Grund aber, wieso wir trotzdem daran festhalten, dass es Mann und Frau gibt, ist der, dass diese biologische Einteilung zu einem gewissen Grad evident ist. Zur natürlichen Fortpflanzung braucht es Menschen mit Penis und Menschen mit Gebärmutter. Und niemand würde bestreiten, dass ein gewisser Teil der Menschheit die eine Ausprägung zeigt und ein anderer die andere. Auch Judith Butler protestiert nicht dagegen. Aber warum genau machen wir da die Abgrenzung? Wir tun so, als wäre es von vornherein klar und notwendig, dass wir den Unterschied zwischen den Geschlechtern an den Geschlechtsorganen festmachen. Aber wer sagt das überhaupt? Und hängt euch nicht daran auf, dass wir die Dinger Geschlechtsorgane nennen. Das ist ja unser Name. Die Menschen sind schließlich unterschiedlich genug. Wir könnten auch bei anderen Merkmalen ansetzen. Wir alle wissen, dass viele Frauen weniger muskulös sind als viele Männer. Wäre das ein Ansatzpunkt? Dass wir sagen, die weniger muskulösen sind das Geschlecht und die mehr muskulösen dieses? Oder was denken wir von der Lungenkapazität oder dem Herzschlag? Ich weiß, ihr werdet sicher sagen, dass das unpraktischer ist, als einfach nur nachzusehen, ob ein Penis vorhanden ist oder nicht. Fair enough. Klar, diese Geschlechtsorgane treffen auch recht präzise Aussagen über die Hormone. Aber der Punkt ist doch ein anderer. Schreibt uns die Natur notwendig vor, genau so eine Einteilung vorzunehmen? Müssen wir wirklich alles nach der Fortpflanzung beurteilen? Es gibt auch Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe oder körperlichen Einschränkungen. Nun, und bei denen wäre es ja furchtbar, wenn wir sagen würden, die wären die Sorte Mensch und wir wären diese Sorte. Es wird uns schon sehr früh beigebracht, dass wir sie wie alle anderen Menschen behandeln sollen. Ein häufiges Argument, abgesehen von der Fortpflanzung, ist das der Triebe. Wir teilen zwischen Mann und Frau ein, weil wir uns normalerweise zum jeweils anderen Geschlecht hingezogen fühlen. Und das macht diese Einteilung instinktiv. Aber was ist mit all den homosexuellen Menschen auf der Welt? Oder den anderen Sexualitäten? Und wie viel von dieser Vorliebe ist wirklich biologisch? Im alten Griechenland war Homosexualität unter Männern die Norm. Und ich denke nicht, dass die Menschen damals alle ein gewisses Gen geteilt haben, das jetzt nicht mehr so verbreitet ist. Judith Butler meint, dass sehr vieles davon gesellschaftlicher Einfluss ist, denn man bekommt diese Spannung zwischen Mann und Frau sehr früh anerzogen. Klar mag es eine gewisse biologische Veranlagung geben, sich fortpflanzen zu wollen, aber diese Instinkte kommen doch überhaupt nicht einmal ansatzweise gegen eine ordentliche gesellschaftliche Doktrin an. Und was ist mit unserem Argument der Fortpflanzung? Braucht es diese Einteilung vielleicht, damit wir als Menschheit weiter bestehen? Naja. Wir haben nicht wirklich das Problem einer Unterbevölkerung, vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Außerdem muss Fortpflanzung nicht zwingend mit Liebe zusammenhängen. Probieren wir es noch mit einem hormonellen Argument. Die unterschiedlichen Geschlechtsmerkmale von Mann und Frau bedingen, dass sie durch ihre Hormonverteilung unterschiedliche körperliche Ausprägungen haben, die dazu führen, dass zum Beispiel Frauen Tampons brauchen und Männer nicht. Fair enough. Aber ist diese Einteilung tatsächlich 50-50? Und auch da, könnte man nicht trotzdem gewissen Menschen Tampons geben und anderen nicht, ist aber trotzdem nicht auf der Einteilung zwischen Mann und Frau basieren? Gut, das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt. Warum genau sollten wir an dieser Stelle nicht das Geschlecht trennen? Und warum ein anderer? Und was heißt das? Vielleicht nehmen wir ein Beispiel, um Judith Butler ein bisschen besser zu verstehen. Es ist auch schwer, außerhalb der aktuellen Kategorien zu denken, denn sie sind ja überall. Stellen wir uns einmal vor, man würde die Geschlechtseinteilung an anderer Stelle machen. Sagen wir, es gäbe gar keine Männer oder Frauen, sondern die Menschen würden gemäß ihres Herzschlages eingeteilt werden. Und zwar des ersten Rhythmuses nach der Geburt. Oder meinetwegen, wenn man irgendein Medium feststellen kann, während des Lebens, während der Jugend, und dann wird man erst danach eingeteilt. Irgendwie sowas. Die Menschen werden nach Herzschlag und nicht nach Geschlechtsorgan eingeteilt. Ob das praktikabel ist oder nicht, lassen wir außen vor. Ich weiß schon, dass es wahrscheinlich unmöglich wäre. Stellen wir uns aber vor, es gäbe das Geschlecht A mit einem Ruhepuls zwischen 0 und 50, das Geschlecht B zwischen 50 und 100 und das Geschlecht C ab 100. Man würde irgendwie feststellen, welche Menschen in welche Kategorie gehören und sie vielleicht unterschiedlich erziehen. Die mit einem etwas niedrigeren Ruhepuls zu friedlichen Aktivitäten und die mit einem höheren zu großen sportlichen Leistungen oder so. Und dadurch würden ganz natürlich Verhaltensunterschiede zwischen A, B und C entstehen, die zu Spannungen führen würden. Vielleicht würden sich die A's für die B's interessieren, nicht aber für die C's. Dann würden sie sich vielleicht verlieben und eine normale Beziehung führen. Die Fortpflanzung wäre in dieser Gesellschaft vielleicht gar nicht so zentral, sondern eher eine Notwendigkeit für einige, wahrscheinlich wenige Menschen. Sexuelle Befriedigung kann man schließlich auch mit Personen mit identischen Geschlechtsausprägungen erreichen. A, B und C wären aber keine biologisch notwendigen Kategorien. Wozu sollte es erheblich sein, welchen Ruhepuls ein Mensch hat? Noch viel weniger die damit verbundene Erziehung. Aber es ist ein Kategoriensystem wie unseres, das für Spannungen und Rollenerwartungen sorgt. Die Wahrheit ist, so viele Unterschiede gibt es gar nicht zwischen uns Menschen, dass eine so groß angelegte Einteilung gerechtfertigt werden könnte. Es gibt gewisse Veranlagungen, die durch die Geschlechtsorgane produziert werden. Das stimmt. Aber es gibt auch andere Unterschiede zwischen den Menschen. Niemand sagt, dass wir da den Cut setzen müssen. Das ist das, was Judith Butler sagt. Wir können den Cut da setzen, tun wir auch, aber wir sollten nicht so tun, als wäre das notwendig oder durch irgendein göttliches Gesetz vorgeschrieben. Und der Gender hat sowieso nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun. Deshalb haben wir doch so viele Menschen, die sich eben nicht mit ihrer zugewiesenen Geschlechterrolle identifizieren. Schocker, eine Person mit Penis ist nicht unbedingt dominant und aggressiv. Wie komisch. Doch bei den meisten Menschen gibt es dennoch aufgrund ihres Geschlechts einen Unterschied zu ihren Mitmenschen. Aber nicht aufgrund ihrer Biologie, sondern wegen uns. Denn wir stampfen ihnen ihre Verhaltensweisen regelrecht ein. Es ist das, was Simone de Beauvoir sagte. Man wird nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht. Deshalb behalten wir diese Kategorien auch bei, denn sie verleihen den Menschen einen großen Teil ihrer Identität. Und Menschen beider Geschlechter fühlen sich oft auch wohl darin. Es gibt einem einen Sinn, ein Idealbild und Zugehörigkeit. Und deshalb ist das auch so ein schwieriges Thema. Denn das ist der Kern der meisten Menschen, ihre Erziehung, ihr Leben, könnte man sagen. Viele Menschen verstehen sich eben als Männer und Frauen und sehen keinen Grund darin, das zu ändern. Und es ist auch okay, sich als Mann oder Frau zu identifizieren, ob mit oder ohne dem dazugehörigen Geschlechtsorgan. Ich bin nach der aktuellen Einteilung als biologisch identifizierbarer Mann geboren und sehe mich zwar nicht in allen Rollenbeschreibungen, was ein Mann zu sein hat, wieder, aber identifiziere mich mit der allgemeinen männlichen Lebenswelt, nicht aber mit der weiblichen. Und es wird auch Frauen geben, die sich als weiblich identifizieren. Wenn man das immer vermittelt bekommt, bleibt es eben haften. Ich wurde jetzt über 20 Jahre als Mann großgezogen und solange es da kein Problem gibt, ist das alles in Ordnung. Gibt es aber. Frauen kommen in diesem System schlecht weg und werden auch so erzogen. Das ist nicht okay. Und Menschen, die ihre verliehene Geschlechteridentität nicht beibehalten wollen, werden gezwungen, das zu tun. Und was ist mit Menschen, die weder das Weibliche noch das Männliche akzeptieren? Was machen wir mit denen? Die müssen doch irgendeine Identität haben. Und wenn es noch irgendetwas gibt außer den zwei, was sehr wahrscheinlich ist, weil das ja nur zwei Geschlechter sind, ist das doch gut. Und trotzdem zwingen wir sie dazu, entweder das eine oder das andere zu wählen. Und in dem Augenblick, wo solche Sachen passieren, Zwang und Unterdrückung, müssen wir uns fragen, wozu wir dieses Geschlechtersystem eigentlich haben. Soll das der verlängerte Arm der Männer sein, die Frauen zu unterdrücken? Soll das der Zepter der binären Geschlechtereinteilung sein, der alle Menschen in irgendeine Kategorie zwingt, ob sie wollen oder nicht? Wollen wir hier Identität und Zugehörigkeit vermitteln oder wollen wir Menschen einsperren, an unrealistische Ideale ketten und unterdrücken? Denn wir haben es in der Hand. Judith Butler sagt, wir sollten unseren Kindern vermitteln, dass sie weit mehr sind als Frauen und Männer. Wir sollten sie allgemein nicht einfach nur nach diesem binären System erziehen, sondern ihnen zeigen, dass sie Menschen sind, wie alle anderen. Und als solche können sie jeden Beruf toll finden, den sie wollen, jede Kleidung tragen, die sie mögen und jede Farbe schön finden. Und dann ist es auch egal, wenn eine Person lieber einem anderen Gender zugehörig sein will, als ihr biologisches Geschlecht glauben lässt. Es ist doch eh alles nur Spielerei. Und diese Kategorien sollen den Menschen doch zu ihrer Identität verhelfen und sie zu einer Person machen. Wenn jemand eine andere Identität für sich entdeckt hat, sei es die weibliche oder männliche oder eine andere, ist das doch schön. Das ist doch das, was wir wollen. Wir sind das vernünftige Tier, keine Männer oder Frauen. Gender und Sex mögen praktische Mittel sein, unsere Gesellschaft einzuteilen, aber wir dürfen nie vergessen, dass das unsere eigene Sicht auf die Welt ist, keine objektiven Begriffe. Deshalb sollten wir genau darauf achten, wer davon profitiert und wer leidet. Okay. Was haben wir jetzt alles? Also zuerst haben wir im antiken Griechenland und ihrer Sicht auf das Geschlecht angefangen. Aus einer Sage des Aristophanes bzw. Platon geht hervor, dass schon damals die altbekannte Aufteilung zwischen Mann und Frau existiert hat. Diese beiden Geschlechter wurden ausnahmslos an ihrer Biologie festgemacht. Das heißt, Menschen mit Penis- und Samenzellen wurden den Männern zugeteilt, solche mit Gebärmuttern und Eizellen den Frauen. Die Sage erzählt davon, dass Männer und Frauen früher ein einzelnes, androgynes und sehr mächtiges Wesen waren. Da sie aber zu arrogant wurden, bestrafte sie Zeus und nahm ihnen ihre Unsterblichkeit und einen großen Teil ihrer Macht. Fortan mussten die Menschen sich als Männer und Frauen zusammentun, um durch die Zeugung einen Anteil an der Unendlichkeit zu haben. Die geschlechtliche Trennung im biologischen Sinne wurde hier zwar nicht hinterfragt, es wurden aber keine moralischen oder sonstigen Unterschiede zwischen Männern und Frauen gemacht. Folglich scheinen beide Geschlechter in ihrer biologischen Form komplett gleichwertig zu sein. Sind sie aber leider nicht gesellschaftlich, wie Simone de Beauvoir uns zeigt. Denn sie macht deutlich, dass die Frau seit Menschengedenken in der Gesellschaft schlechter dasteht als der Mann. Sie wird als weniger moralisch und weniger fähig bezeichnet. Gründe dafür wurden lange überhaupt nicht gesucht und später in der Natur. Es wurde gesagt, dass männliche Tiere oft die ehrbareren wären, die härter arbeiten und stärker sind. Die weiblichen Arten wären dagegen faul, grausam und schwach. Es wurde daher gesagt, dass dementsprechend dem Mann eine höhere gesellschaftliche Rolle zustünde. Wie de Beauvoir aber richtig sagt, sind das alles Scheinargumente, die eine Struktur rechtfertigen sollen, die keine Basis hat. Es ist ganz offensichtlich, dass die Unterscheidung zwischen Mann und Frau deutlich größer gemacht wird, als sie ist. Denn niemand von uns kommt als Mann oder Frau zur Welt, sondern man wird dazu gemacht. Es gibt tausende von Rollenerwartungen, die sich über die Generationen gefestigt haben und allen Menschen von klein auf indoktriniert werden. Und so ist es ein ewiger Kreislauf, in dem komplett verloren geht, was eigentlich evident ist. Frauen und Männer sind, abgesehen von einigen biologischen Merkmalen, gleich und eben Menschen. Und es kommt sogar noch schlimmer. Judith Butler lehrt uns, dass eigentlich auch die biologische Kategorie menschengemacht ist. Natürlich erschaffen wir nicht die biologischen Fakten der Fortpflanzung. Und ja, es gibt auch Dinge wie Hormone, das bestreitet niemand. Aber niemand zwingt uns dazu, genau an dieser Stelle den Unterschied zwischen den Geschlechtern zu machen. Die Fortpflanzung könnte ein kleines Nebenprodukt unserer Gesellschaft sein. Es ist ja nicht so, als wären wir zu wenige. Sexualität ist nämlich auch sehr stark gesellschaftlich geprägt. Heutzutage sind die meisten Menschen heterosexuell, soweit man das so sagen kann. Früher waren viele homosexuell. Fortpflanzung hängt weder unbedingt mit Liebe noch mit Befriedigung zusammen. Das binäre System zwischen Mann und Frau ist nicht notwendig. Unser Geschlecht ist aber nicht nur unser Status, sondern unsere Identität. Wir werden ja von klein auf danach aufgezogen und nehmen die Rollenbilder, ob bewusst oder unbewusst, an. Und wenn durch die ganze Geschichte niemand zu Schaden kommen würde, wäre das auch okay. Aber das passiert eben leider. Und deshalb müssen wir da sehr vorsichtig sein. Wir sollten unsere Geschlechterrollen noch einmal grundlegend überdenken und schauen, ob wir das wirklich noch wollen. Oder ob wir lieber eine Generation an Kindern großziehen wollen, die sich nicht als Fortpflanzungsobjekt verstehen, sondern als Menschen, als vernünftige Tiere. So, das war jetzt sehr viel Input. Kommen wir zur Frage, weil ich die noch gar nicht direkt beantwortet habe. Was ist Geschlecht? Unser Geschlecht ist eine Kategorie, die eine biologische Basis hat, aber von Menschen gemacht und festgelegt ist. Sie basiert auf unseren Geschlechtsmerkmalen und soll eine logische Einteilung für die Fortpflanzung bieten. Was sie aber auch tut, ist, uns Menschen durch bestimmte Rollenerwartungen und Erziehung Identitäten zu verleihen. Das wäre auch nicht schlimm, wenn es nicht zu lauter Problemen führen würde. Eine Geschlechterkategorie, die ohne ersichtlichen Grund unterdrückt wird, Menschen, die gezwungen werden, gewissen Werten zu folgen, solche, die geächtet werden, weil sie sich einer anderen Rolle eher zugehörig fühlen, ist doch alles Unsinn. Wir Menschen tun uns das selbst an, also sollten wir es auch selbst beenden können. Ist es nicht besser, wenn wir uns einfach als Menschen begreifen? Oder zumindest die Geschlechtsidentitäten nicht so weit kommen lassen, dass sie uns verletzen? Immerhin ist seit einiger Zeit mit Frauen wie Simone de Beauvoir und Judith Butler ein Umdenken zu merken. Klar, weil wir Menschen unterschiedlich erziehen und ihnen Verhaltensweisen antrainieren, gibt es inzwischen seit Jahrtausenden tatsächlich einen Unterschied zwischen Frau und Mann. Aber das muss nicht so sein. Es gibt natürlich trotzdem so Dinge wie Hormone, die sich unterscheiden, das möchte ich nicht bestreiten. Und sie haben auch unterschiedliche Implikationen, auf die man auch Rücksicht nehmen soll. Aber diese biologische Eigenart muss nicht unsere Gesellschaft bestimmen, wenn wir es nicht wollen. Und auch wenn vielen Menschen Dinge wie gendergerechtes Sprechen oder ein größeres Auge auf Geschlechtergerechtigkeit lästig vorkommen mögen, so wirft es ein Licht auf Probleme, die wir als Menschheit allzu lange verschwiegen haben. In denen wir uns so sehr verfangen haben, dass wir gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, wie in dieser Folge, einmal in uns gehen und fragen, was ist das eigentlich, Geschlecht? Und das war's mit der Folge. Kommentiert wie immer gern und stimmt mit ab. Es würde mich einmal interessieren, wie es um euren Gender bestellt ist. Fühlt ihr euch zu dem biologischen und sozialen Geschlecht zugehörig, das euch bei eurer Geburt zugewiesen wurde? Natürlich ist die Abstimmung wie immer anonym, fühlt euch aber nicht gezwungen abzustimmen, wenn ihr nicht wollt. Würde mich nur einmal interessieren. Für den Trailer zu meinen Folgen schaut gerne auf TikTok oder YouTube vorbei. Mich könnt ihr jederzeit über Instagram oder Mail erreichen für Anmerkungen, Feedback, philosophische Fragen, Folgenvorschläge oder sonstiges. Ich antworte euch immer gerne. Falls ihr Lust habt, diesen Podcast zu unterstützen, lasst gerne eine Spende auf PayPal da. Und zum Nachlesen findet ihr den Blog zu dieser Folge auf Blogspot. Alle Links findet ihr im Linktree in der Beschreibung. Und somit bin ich durch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und noch einmal danke fürs Einschalten, Abstimmen, Kommentieren, Spenden und Anschreiben dieses Jahr. Es war ein wunderbares 2023 mit euch und wir sehen uns dann in 2024. Thank you.